Am 23. Februar ist Bundestagswahl und die Themen könnten nicht schwieriger sein. Wir haben eine Wirtschaftskrise bei uns, wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben steigende Energiepreise, Fachkräftemangel, wir haben eine marode Infrastruktur und das sind nur ein paar wenige der Probleme, die aktuell bestehen. Wir werden vor der Bundestagswahl mit allen Spitzenkandidaten der Parteien sprechen. Und bei mir ist jetzt Christian Lindner, FDP-Chef und Ex-Bundesfinanzminister. Wunderschönen guten Tag.
Den wünsche ich Ihnen auch. Hallo.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, so rein vom Knigge her ist es zu spät, ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ich mache es einfach provokativ trotzdem, ein frohes neues Jahr für Sie.
Ich wünsche das allen auch. Gutes neues Jahr, Glück, Gesundheit, Frieden, Freiheit, was man sich so wünschen kann. Ich finde, für gute Wünsche darf es nie zu spät sein.
Oder? Finde ich auch. Sie kommen ja selber aus NRW. Gibt es so einen Ort, wo Sie sagen, da halte ich mich hier besonders gerne auf?
Naja, bei mir zu Hause, meine Heimat ist ja das Bergische Land, genauer gesagt der Rheinisch-Bergische Kreis und Wermelskirchen, und ich liebe die Natur dort, die Landschaft, die Talsperren, und das löst bei mir immer Gefühle aus von nach Hause kommen, dann kommen Bilder aus der Kindheit und Jugend, und ja, da bekomme ich manchmal ganz sentimentale Gefühle, wenn ich so durch Wermelskirchen fahre, wo ich ja schon lange nicht mehr wohne, weil ich dann später nach Düsseldorf gezogen bin, berufsbedingt. Also immer schön in die Heimat zu kommen.
Wir haben uns tatsächlich mal getroffen, da werden Sie sich nicht dran erinnern, weil es eine Milliarde Jahre her, in meinem alten Gymnasium, Paul-Klee-Gymnasium Overath. Damals habe ich eine Podiumsdiskussion geleitet, wo Sie als Kandidat dabei waren von den vier Parteien.
Und da waren Sie Schülerin?
Da war ich Schülerin, ja.
Mir wird schmerzlich bewusst, dass ich einem Alterungsprozess unterliege.
Ja, ich aber auch. Also von daher, alles gut. Sie stecken mitten im Winterwahlkampf.
Ja.
Geil oder schweinekalt?
Es ist furchtbar kalt, ist für die Bürger nicht gut, wenn man auf dem Supermarktplatz angesprochen wird, darf ich Ihnen was mitgeben, da will man nicht ins Gespräch verwickelt werden, für die Wahlkämpfer aber auch. Ich hätte es anders haben können, wir hätten auch einen schönen Sommersonnenwahlkampf machen können, da wäre ich Bundesfinanzminister gewesen und alles wäre warm gewesen, fürs Land wäre es aber schlechter gewesen.
Wir haben ja gerade über das frohe neue Jahr gesprochen. Ob es für die FDP ein frohes Jahr wird, das wird sich noch zeigen. Es wird aber vor allen Dingen ein spannendes Jahr, und das auch für Sie, und zwar auch für Sie privat. Sie werden nämlich Papa. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Sind Sie aufgeregt?
Wer wäre das nicht? Ich glaube, das ist das absolut größte Ereignis in meinem bisherigen Leben. Und wir freuen uns total. Der Höhepunkt des Jahres kommt also nach der Bundestagswahl.
Haben Sie sich schon um einen Kita-Platz bemüht? Ich habe gehört, die sind knapp.
Nee, haben wir tatsächlich jetzt noch nicht. Ist ein guter und wichtiger Hinweis. Aber ist da noch ein ganz klein bisschen Zeit, weil der Nachwuchs kommt im März und wir beabsichtigen jetzt nicht sofort, ja, eine Kita zu finden.
Ich würde ganz gerne Ihnen zwei Fragen vorab stellen. Einmal zum Thema Österreich. Mhm. In Österreich verhandelt die rechte FPÖ mit der konservativen ÖVP über die nächste Regierung. Und uns haben auch viele Hörerfragen erreicht, wo einfach die Angst besteht, könnte das bei uns auch passieren? Für wie wahrscheinlich halten Sie Koalitionsverhandlungen mit der AfD, unter anderem auch von Seiten der FDP?
Für die FDP schließe ich das aus, aber es ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Nicht 2025, 2029. Wir haben das gesehen an vielen Stellen, jetzt Österreich, in den Niederlanden, da sind die Rechtspopulisten die stärksten. Wir haben die chaotischen Verhältnisse in Frankreich, und Donald Trump wurde gewählt, trotz seiner bekannten Defizite und seiner autoritären Politik, die er macht. Warum? Wenn Menschen das Gefühl haben, ihre wirtschaftliche Zukunft ist unsicher, der Job ist unsicher. Wenn Menschen das Gefühl haben, der Staat steht im Weg bei den Dingen, die man machen will, und da, wo man ihn braucht, Sicherheit, Kontrolle der Einwanderung, da ist er schwach. Und wenn dann auch das Gefühl da ist, man wird bevormundet und bürokratisiert, darf seine Meinung nicht sagen, es gibt kein Vertrauen für Eigenverantwortung und Freiheit, dann wählen Leute offensichtlich auch solche Ränder, wählen auch autoritäre Politiker. Deshalb, wir müssen in den nächsten vier Jahren dafür sorgen, dass unsere Demokratie liefert bei den wirtschaftlichen Sorgen, Jobperspektive, bei dem Gefühl, dass der Staat Sicherheit nicht garantiert, dadurch, dass die öffentliche Ordnung verteidigt wird, Kontrolle der Einwanderung, ja, und ein bisschen mehr Vertrauen auf Freiheit der Menschen.
Sie haben gerade Donald Trump angesprochen, er wird morgen als Präsident eingeführt, hat ja unter anderem damit gedroht, EU-Importe mit höheren Zöllen zu belegen. Wie schätzen Sie das ein? Was bedeutet diese Präsidentschaft für die deutsche Wirtschaft? Und was sagen Sie, wie müssen wir mit Donald Trump umgehen?
Absolut ernst zu nehmen. Trump vertritt die amerikanischen Interessen hart in jeder Hinsicht, geopolitisch, aber auch handelspolitisch. Wir müssen aus meiner Sicht zwei Dinge in Reaktion tun. Das eine ist, wir müssen unsere eigene Stärke wieder entwickeln. Ich kann aus meiner früheren Tätigkeit als Bundesminister sagen, mit viel, viel internationalem Kontakt als Finanzminister ist man permanent in der Welt unterwegs, viel mehr als man das vermuten dürfte. Wir werden belächelt. Deutschland wird belächelt. Wir sind nicht mehr ein Modell, das bewundert wird, wir werden belächelt. Zwar sind wir noch stark, aber alle haben das Gefühl, Deutschland ist so im Abstieg. So in 20 Jahren ist Deutschland kein Faktor mehr. Und so wird man dann angeschaut. Wir müssen also unsere eigene Stärke entwickeln. Also Wirtschaftswende zu Wachstum ist nicht nur wichtig, um unseren Lebensstandard zu halten, sondern das ist auch ein Teil unseres geopolitischen, weltpolitischen Gewichts. Und das andere, was wir tun müssen, ist sprechen, Diplomatie. Also unsere Werte und Interessen gegenüber den USA darstellen, ohne dabei unterwürfig zu sein, ohne dabei überheblich zu sein. Ich sag mal so, ohne überheblich zu sein, ohne belehrend zu wirken, das ist ein neuer Ton in der deutschen Außen- und internationalen Politik, denn wir werden oft als entweder moralisierend wahrgenommen mit erhobenem Zeigefinger oder als belehrend, und das sollten wir nicht tun, sondern nüchtern unsere Interessen und Werte vertreten auf der Basis eigener Stärke.
Haben Sie gute Vorsätze fürs neue Jahr? Weniger streiten zum Beispiel?
Privat bin ich ein ganz harmoniebedürftiger, freundlicher, ruhiger Mensch. Aber in der Politik bin ich Anwalt der Bürgerinnen und Bürger. Anwalt auch der Menschen, die mir einen Auftrag geben. Das muss ich so vorstellen wie ein Rechtsanwalt. Sie beauftragen einen Rechtsanwalt, ihre Interessen zu vertreten. So sehe ich mich als Politiker. Der Auftrag des Rechtsanwalts ist nicht besonders lieb zu sein vor Gericht, sondern die Interessen seiner Mandanten zu vertreten. Und so sehe ich mich als Politiker. Bei mir war und ist dann der Auftrag, dafür zu sorgen, dass mehr passiert bei der Bildung und weniger bei der Bürokratie, dass Steuern sinken und nicht steigen. Und für solche Dinge setze ich mich dann ein. Manchmal muss man da auch streiten.
Ja, ich glaube, es zählt auch mehr darauf ab. Ich glaube, viele Menschen ist in der Ampelzeit einfach, salopp gesagt, auf den Sack gegangen, dieses ganze öffentliche Gestreite.
Mir auch.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist wahrscheinlich auch echt anstrengend. Können wir davon ausgehen, dass es in der nächsten Regierung, sollten Sie denn reinkommen, besser wird?
Depends on. Wäre es eine schwarz-gelbe Koalition, wird sicherlich weniger gestritten, weil da ist die politische Nähe größer. Das Streitthema wird ja dann groß, wenn Parteien zusammenkommen, die unterschiedliche Meinungen haben und diese Unterschiede nicht mit Geld zuschütten können. Also kurz gesagt, große Koalition, Schwarz-Rot in den vergangenen Jahren, in der Merkel-Ära, das ging einigermaßen. Warum? Weil die Geld ohne Ende hatten. Und die konnten einfach jeden politischen Unterschied einfach übertünchen, indem man eine Milliarde draufgelegt hat. Bei der Ampel ging das nicht mehr. Zwei sehr unterschiedliche Denkrichtungen, Rot-Grün und FDP-Liberal. Dann Wirtschaftskrise. Da brachen die Unterschiede auf. Und also ich hätte auch gerne ruhig, angenehm, konstruktiv, erfolgreich, geräuschlos regiert. War nix.
Ja, gut, das ist natürlich dann jetzt auch von allen drei Parteien dann ab und zu auch nicht so ganz geschickt gemacht worden. Schauen wir uns mal die Umfragen an. Stand jetzt, also Sie pendeln so zwischen 4% und 5%. Es ist noch nicht 100%ig sicher, dass Sie die 5%-Hürde schaffen. Was passiert, wenn das eintritt?
Also natürlich ist das nie sicher, dass eine Partei die 5%-Hürde sicher schafft, weil das entscheidet sich erst am Wahltag. Also vorher sind das alles Stimmungen.
Das heißt, Sie bereiten sich nicht darauf vor, dass Sie irgendwie sagen, okay, wenn wir nicht reinkommen, so wie zum Beispiel 2013 sind Sie aus dem Bundestag geflogen, der Bundesvorstand ist zurückgetreten. Sind das Überlegungen, die Sie sich auch selber stellen?
Überhaupt nicht, weil ich bin ja Motorsport-Fan. Und im Motorsport gibt es eine Regel, dahin schauen, wo man hinfahren will, bitte nicht in die Leitplanke schauen, weil dann landet man auch da.
Das kann man auch. Das hat mein Fahrlehrer mir auch immer gesagt.
Ja, das ist nicht nur ein Motorsport, sondern eine Lebensweisheit. Die funktioniert aber auch im Wahlkampf. Wenn du dich im Wahlkampf schon darauf konzentrierst, es wird alles ganz schlimm werden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Ich jedenfalls bin total überzeugt, dass wir gegenwärtig ein wachsendes Momentum haben. Unsere Veranstaltungen sind super besucht, stärker als 2021 sogar. Wir haben unglaubliches Engagement in der Partei. So eine Partei, das sind ja Ehrenamtliche. Es sind 70.000 Menschen, die machen das freiwillig ehrenamtlich. Und wenn die mobilisiert sind und Lust haben, ist das ein Zeichen dafür, dass was geht. Und gegenwärtig sind die sehr motiviert. Wir haben also eine Rekordauflage bei den Plakaten, die die Leute aufhängen, unsere Ehrenamtler aufhängen wollen. Also insofern, jetzt kommt die 5 heute in der Umfrage dazu. Also ich sehe da ein Momentum. Und jetzt werde ich Sie überraschen und Sie werden sagen, Herr Lindner, sind Sie denn völlig unrealistisch
geworden? Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Sobald wir das Eis durchbrochen haben, und für mich ist die 5%-Marke das Eis, weil viele Leute sagen, ja, kommen die rein, ist gefährlich, verlorene Stimme. Sobald du sicher oberhalb der 5 bist und die Leute das Gefühl haben, ja, kannst du wählen, die sind ja drin, dann geht's ganz schnell auch 5, 6, 7, 8 und weiter.
Okay, gut, jetzt sicher ist jetzt heute die erste Umfrage, wo Sie bei 5 sind, aber okay. Gucken wir auf die Koalition, nehmen wir mal an, also Ihre favorisierte Koalition ist die mit der CDU, CSU. Ja. Nehmen wir mal an, es reicht nicht für Schwarz-Gelb. Mhm. Nehmen wir mal an, es reicht aber auch nicht für Schwarz-Rot und es reicht auch nicht für Schwarz-Grün. Mhm. Kann die FDP sich dann vorstellen, nochmal in ein Dreierbündnis zu gehen? Wo zum Beispiel SPD oder Grüne mit dabei wären.
Wir regieren ja in einem Dreierbündnis oder in zwei Dreierbündnissen gegenwärtig. In Sachsen-Anhalt gibt es eine sogenannte Deutschland-Koalition, also Schwarz-Rot-Gelb. Damals sind die Grünen aus der Regierung ausgeschieden und die FDP kam dafür in die Regierung rein. Und Sachsen-Anhalt, nach allem, was ich höre, läuft besser als vorher mit den Grünen. Also das Ziel muss ja ein politischer Richtungswechsel sein und nach Lage der Dinge wäre das schwarz-gelb, weil alles andere ist wieder diese Limits, dass zwei Parteien oder zwei Denkrichtungen sich gegenseitig blockieren. Aus staatspolitischen Gründen kann man anderes, wie zum Beispiel eine Deutschland-Koalition, nicht ausschließen.
In Deutschland herrscht eine Wirtschaftskrise, wir werden auch gleich auf Ihre Ideen noch eingehen. Sie liegen aktuell in Umfragen ungefähr bei 5%. Eigentlich ist ja Wirtschaft...
Gnade! Immer wieder kommen Sie darauf zu sprechen.
Das ist das letzte Mal versprochen. Wirtschaft ist ja, soll ja Ihr Kernkompetenzthema sein. Trotzdem scheint das ja bei vielen Menschen hier im Land noch nicht so richtig angekommen zu sein. Woran könnte das liegen? Könnte es auch daran liegen, wie Sie in der Ampel aufgetreten sind? Was denken Sie?
Die Ampelkoalition lastet natürlich auf der FDP. Mhm. Wir haben 3 Jahre mit 2 linken Parteien zusammengearbeitet als eine liberale Partei. Wir haben einiges erreicht. Bundeshaushalte mit Rekordinvestitionen trotz Schuldenbremse, steuerliche Entlastungen zu jedem Jahresanfang in der Vergangenheit, dieses Jahr ja wieder. Wir haben das Startchancenprogramm in der Bildung, 4.000 Schulen, viele 10.000 Jugendliche, die besser gefördert werden, auch mit Mitteln des Bundes, war eine aus NRW kommende FDP-Idee. Wir haben das damals hier in NRW entwickelt mit dem Konzept der Talentschulen, dann auf den Bund übertragen. To make a long story short, wir haben manches Gutes erreicht. Aber der Streit der Ampel und das Fremdeln damit, dass die gute alte FDP jetzt mit 2 linken Parteien, insbesondere den Grünen, zusammenarbeitet, das war für viele Unterstützerinnen und Unterstützer der FDP, ja, die haben mir gesagt, eine Zumutung sei das für sie gewesen. Und deshalb sind die jetzt sehr abwartend und müssen sehr intensiv angesprochen werden. Da muss man intensiv argumentieren, damit die sagen, nun gut.
Bin ich mal gespannt, was passiert, wenn Sie tatsächlich sagen, okay, wir gucken mal, ob wir nochmal mit der SPD oder den Grünen in Dreierbündnis gehen. Da muss man
Ich habe bewusst eben von der Deutschlandkoalition gesprochen, weil ich bei den...
Also Grüne schließen Sie aus.
Also wir haben uns noch nicht mit Koalitionsfragen beschäftigt, aber Sie haben einen guten journalistischen Zug zum Tor. Ich sehe in der Tat die Grünen sehr kritisch. Jetzt die Idee von Herrn Habeck, Sozialbeiträge auf Kapitalerträge. Wir sollten es den Menschen doch leichter machen, fürs Alter vorzusorgen. Dann der Klimaschutz, der in Deutschland natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, aber den wir doch so machen müssen, dass die Menschen nicht ihren Job verlieren oder in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. Also das sehe ich kritisch.
Ich habe mich im Vorfeld zu diesem Interview mit super vielen Leuten unterhalten, in meinem Bekanntenkreis, aber auch darüber hinaus. Und da sind 2 Wörter immer wieder gefallen, das Wort Verlässlichkeit und das Wort Glaubwürdigkeit. Und ich muss sagen, Da hat sich die Ampel, und zwar jeder der drei Parteien, nicht mit Ruhm bekleckert.
Mhm.
Gerade was das Thema Verlässlichkeit angeht. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, also etwa die Frage Heizungsgesetz war ja für viele ein absolutes Aufregerthema. Heizungshammer, haben ja auch Boulevardmedien geschrieben. Das Gesetz ist am Ende gar nicht so schlimm geworden, wie es am Anfang mal geplant war von Robert Habeck. Aber das hat sich festgesetzt. Und auch sonst gibt es Erwartungen an die Politik gegenwärtig. Also wir haben ja schon gesprochen über die Wirtschaftskrise und Migrationsfrage. Es gibt Erwartungen an die Politik und die Menschen haben das Gefühl, die werden nicht erfüllt. Teilweise vielleicht sogar ignoriert von denen da in Berlin. Für meine eigene Glaubwürdigkeit und die der FDP kann ich nur sagen, wir wollten eine Neuausrichtung der Politik. Und diese Neuausrichtung war in der Ampel nicht möglich. Und dafür haben wir dann in Kauf genommen, dass diese Regierung zu Ende geht. Konkreter gesagt, also weil es keine Wirtschaftswende gab und weil wir 15 Milliarden zusätzliche Schulden schon wieder an der Schuldenbremse vorbei aufnehmen sollten, habe ich in Kauf genommen, dass Olaf Scholz mich entlässt. Und ein eigenes hohes Staatsamt mit den damit verbundenen Vorteilen aufzugeben, wegen der Überzeugungen, was fürs Land gut ist, ich finde, das ist zumindest ein Zeichen, wie ernsthaft es einem in der Politik ist.
Sie haben gerade das Heizungsgesetz angesprochen. Da gab es ja monatelang Rangeleien zu. Sie konnten sich dann auf einen Kompromiss in der Bundesregierung einigen. Am 8. September 2023 haben Sie auf X geschrieben, das Heizungsgesetz ist jetzt praxistauglich und technologieoffen. Es ist nun kein Gesetz mehr, vor dem Menschen Angst haben müssen. Mhm. Ein Jahr später haben Sie auf X geschrieben, das Heizungsgesetz muss komplett umgebaut werden. Und in Ihrem jetzigen Programm steht drin, das Heizungsgesetz muss vollständig auslaufen. Deswegen spreche ich Sie auf das Thema Verlässlichkeit an. Ist das Verlässlichkeit für Sie?
Wissenschaftlicher Fortschritt. Die Debatte ist weitergegangen. Selbst die SPD-Bauministerin hat vor wenigen Wochen gesagt, das Heizungsgesetz müsse komplett entkernt werden, weil man heute mehr und Besseres weiß. Hm. Warum? Es macht schlicht keinen Sinn, ein Gebäude zu sanieren und eine ganz andere Heizung einzubauen, wenn man weiß, dass die restliche Lebensdauer dieses Gebäudes nur noch nicht so lang ist. Da würde das auch fürs Klima und auch aus ökonomischen Gründen gar keinen Sinn machen, das in der Weise zu sanieren, wie es jetzt teilweise noch im Gesetz und auch in Energieeffizienzvorschriften vorgesehen ist. Und deshalb hat die Bauministerin von der SPD gesagt, beim Tag der Bauwirtschaft, ich glaube im Dezember war das, das Heizungsgesetz von Herrn Habeck müsse komplett entkernt werden, damit es ökonomisch und klimapolitisch auf Höhe der Zeit ist. Ich finde, es gibt zwei unterschiedliche Punkte. Einerseits die Frage der Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen. Aber andererseits müssen natürlich Rahmenbedingungen und Gesetze auch angepasst werden daran, dass der Fortschritt passiert oder Erkenntnisse wachsen.
Aber Sie sprechen ja nicht in Ihrem Programm nicht von anpassen, sondern von auslaufen lassen. Was heißt das denn konkret? Was bedeutet das zum Beispiel für die Förderung?
Wir wollen die deutschen Klimaziele an die europäischen Ziele anpassen.
Sie wollen 2050 machen.
Exakt. Und auf dem Weg dahin die Zwischenmarken natürlich auch flexibilisieren. Wir haben mit dem CO2-Preis ab 2027/28 ja ein einheitliches Instrument, mit dem marktwirtschaftlich, sage ich mal, gesteuert werden kann, wo am günstigsten CO2 eingespart werden kann. Und auf dieses System wollen wir wechseln und ansonsten die vielen unterschiedlichen Vorgaben reduzieren. Im Zuge dessen kann auch die Förderung dereinst, also wir reden über die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts, doch spürbar reduziert werden.
Okay, das heißt, die Förderung, die es jetzt aktuell gibt, wenn ich mir überlege, okay, ich will in mein Haus eine neue Heizung einbauen, die wird es, wenn Sie jetzt an die Macht kommen würden, würde es die nicht mehr geben. Das ist Ihr Plan. Oder zumindest
dafür
geringer.
Dafür aber die Vorgabe nicht. Wir haben ja jetzt schon im Einkommensteuerrecht die Möglichkeit, dass Sanierungen für das eigene Gebäude steuerlich abzugsfähig sind. Also da gibt es schon traditionelle Förderung. Die ist übrigens auch attraktiv. Und unsere Vorstellung ist generell, die verpflichtenden Vorschriften im Bereich Klimaschutz betrifft auch die Industrie, betrifft auch den Automobilbereich, die verpflichtenden Vorschriften zu reduzieren, auf dieses Instrument CO2-Preis zu wechseln und im Zuge der Verpflichtungen, die zurückgefahren werden, auch die Subventionen einzusparen, um mit den Milliarden die Steuern zu senken. Also die Reduzierung der grünen Subventionen ist ein Teil unserer Gegenfinanzierung, um bei der Lohn- und bei der Einkommensteuer zu senken.
Ich bin keine Wirtschaftsexpertin, ich bin auch keine Energieexpertin. Ich habe einfach nur eine Verständnisfrage. Sie haben gerade den CO2-Preis angesprochen, ja. Wir müssen ihn vielleicht mal kurz erklären. Das ist ein Preis, den Unternehmen zahlen pro ausgestoßene Tonne CO2. Ich spreche jetzt von dem CO2-Preis im Sektor Verkehr und Wärme, ja, also auch bei uns im Heizen.
Wir zahlen den im Grunde alle.
Genau, weil jedes Unternehmen gibt den dann weiter. Das heißt, je höher der CO2-Preis ist, den ein Unternehmen zahlen muss, desto mehr kostet bei mir zu Hause die Heizung. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Gas heize. Jetzt ist es ab 2007, also im Moment ist der Preis ja vom Staat vorgegeben, liegt im Moment bei 55 Euro die Tonne. So, ab 2027 ist es nicht mehr so. Der Staat gibt es da nicht mehr vor. Das heißt, der CO2-Preis wird sich am Markt bilden und Experten befürchten, ey, das Ganze wird explodieren. So. Was ist denn dann mit den Leuten, die jetzt gerade da sitzen und mit Gas heizen müssen oder mit Gas heizen und ab 2027 gehen die Preise nach oben? Das wird ja auch nicht, das wird ja sukzessive immer mehr werden. Was machen wir denn mit denen?
Deshalb schlägt die FDP vor, dass wir auf das Klimaziel 2050 der Europäischen Union wechseln. Weil das 2045er Ziel, das Deutschland seit der Ära Merkel hat, würde ja dazu führen, dass wir 5 Jahre früher treibhausgasneutral werden als die gesamte Europäische Union.
Aber es ändert ja an dem dem Anstieg der CO2-Preise ab 2027 dann nichts.
Das sagen sie, dass die dann steigen werden. Das ist allerdings ja offen. Klar ist, bis 2050 werden die CO2-Preise sukzessive steigen, weil wir ja sozusagen ein gemeinsames europäisches CO2-Budget haben, aus dem wir jetzt was nutzen, weil wir CO2 emittieren. Und das wird weniger werden. Und ist ja üblich, Marktwirtschaft, je knapper ein Gut ist, desto teurer wird es. Aber eben in Deutschland dann bis 2050. Wir haben also 25 Jahre Anpassungszeit. Und diese Zeit benötigen wir nach meiner Überzeugung, weil klar, du hast jetzt eine Gasheizung und dann kannst du dir überlegen, wie viele Jahre kann ich die noch nutzen und auf was wechsle ich dann? Was rechnet sich dann in der Zukunft? Während andere die Vorstellung haben, dass es harte Zwischenwege gibt, also du musst jetzt wechseln auf das und kannst die alte Heizung nicht weiter nutzen. Das ist volkswirtschaftlich wesentlich günstiger, dadurch sparen wir Milliarden Euro ein, die wir heute an weniger an Förderung geben, also ein Haushalt bekommt 21.000 Euro Förderung für die Wärmepumpe, jetzt um eine Zahl zu greifen. Man könnte auch sagen, 21 Haushalte bekommen 1.000 Euro Steuerentlastung, vereinfacht gesagt. Und unser Weg ist, 21 Haushalte 1.000 Euro Steuerentlastung statt ein Haushalt 21.000.
Man könnte halt aber auch sagen, okay, bevor wir quasi die Folgen abfedern, könnte man jetzt die Leute unterstützen darin, dass sie jetzt eine Heizung einbauen, die vielleicht in ein paar Jahren nicht teurer wird, sollten die Preise steigen?
Vielleicht, ja, das ist aber deren Entscheidung, ja, zu überlegen, wie lange habe ich das Haus noch? Wie lange ist überhaupt das Haus noch in Nutzung? Wir gehen immer davon aus, dass ein Haus unendlich lange genutzt wird. Das ist aber an vielen Stellen nicht der Fall. Da ist die Substanz schon nicht mehr so gut. Da lohnt sich das im Grunde gar nicht, jetzt umfängliche Sanierung zu machen. Also ich spreche aus Erfahrung. Ich habe eine Wärmepumpe mit Photovoltaik auf dem Dach in einem älteren Haus. Halleluja, das ist Aufwand. Und da stelle auch ich mir ehrlich gesagt als Besitzer einer Wärmepumpe gegenwärtig die Frage, also Gas wäre günstiger gewesen. Die Gasheizung wäre günstiger. Also auch in den Unterhaltskosten.
Stand jetzt, ne?
Stand jetzt.
Ja.
In 15 Jahren wird es anders aussehen.
Dann hoffen wir einfach mal, dass 2027 die Preise nicht steigen. Sie haben gerade Steuersenkungen.
Aber darf ich mal ganz kurz sagen, die Preise werden steigen, egal wer regiert.
Das ist korrekt.
Nur damit die Hörerinnen und Hörer nicht den Eindruck haben, die CO2-Preise würden steigen, wenn die FDP an der Macht ist. Die steigen sowieso.
Das ist mir klar. Ja, mir ging es nur darum, dass man sich ja darauf vorbereiten muss und gucken muss, okay, wie können wir die Leute damit darin unterstützen, dass sie davon nicht getroffen werden.
Ja, aber das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um so eben nochmal den grundsätzlichen Unterschied zu machen. Die Parteien links der Mitte, die wollen sehr viel politisch lenken und dann mit Subventionen hinterherarbeiten. Und die Unterstützung der Menschen, die ich vor Augen habe und auch Unterstützung der Betriebe, ist so, dass lieber für alle die Rahmenbedingungen besser werden. Also statt einem ThyssenKrupp 2 Milliarden Subventionen zu geben, oder einem ganz viel für ein Vorhaben, lieber für alle insgesamt die Belastung bei Bürokratie, bei Energiepreisen und bei den Steuern reduzieren. Und dann können die Leute selbst entscheiden, wie sie ihr Leben aufstellen.
Ich würde gerne gleich auch auf die Steuersenkungen eingehen, aber weil Sie gerade die Energiepreise ansprechen, was ist denn Ihre Idee, wie wollen wir Deutschland klimaneutral aufstellen, also in Richtung Klimawende aufstellen, in Richtung erneuerbare Energien und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Energiepreise bezahlbar bleiben für uns?
Die Erneuerbaren sind wettbewerbsfähig, also die rechnen sich schon jetzt, deshalb kann, das ist das erste, die erste Maßnahme, kann die Subventionierung beendet werden. Die brauchen kein Geld von den Steuerzahlern, die rechnen sich am Markt. Das zweite ist, wir brauchen da eine Technologieoffenheit für alle Formen der Energieerzeugung. Also realistischerweise ist das das Gaskraftwerk, das später auf Wasserstoff umgerüstet werden kann. Es ist das hocheffiziente Kohlekraftwerk, das bis 2038 in Deutschland gesetzlich laufen dürfte, das auf dem Weg dahin sogar klimafreundlicher werden könnte mit CO2-Speicherungstechnologien. Es ist der Speicher, weil wir ja teilweise sehr viel Überschuss haben an erneuerbarer Energie. Die kann dann gespeichert werden und dann, wenn wir eine Dunkelflaute etwa haben, kann daraus ausgespeichert werden. Man nennt das Kapazitätsmarkt. Also es sind viele einzelne Elemente, mit denen wir auch durch eben marktwirtschaftliche Anreize den Energiepreis reduzieren wollen. Ich erlaube mir noch einen zweiten Hinweis. Gegenwärtig besonders drückend sind die vom Staat verursachten Komponenten auf dem Energiepreis. Also wir würden deshalb gerne den staatlichen Einfluss auf den Energiepreis runternehmen. Das bedeutet also Stromsteuersenkung. Da habe ich schon einen ersten Schritt als Finanzminister gemacht, weil für das produzierende Gewerbe ist die Stromsteuer schon auf das Minimum reduziert worden. Das würde ich gerne ausdehnen, was ich da begonnen habe in meinem früheren Amt. Und wir müssen an die Netzentgelte ran. Also für den Ausbau der Netze zahlt man ja. Und wir haben gegenwärtig einen extrem teuren Ausbau der Netze. Ich kann das beliebig lange und detailliert ausführen. Müssen Sie sagen, ab wann es langweilig ist. Und wir können das viel günstiger machen. Nehmen Sie alleine nur, dass wir Freileitungen nehmen statt Erdverkabelung. Spart Milliarden. In meiner Kindheit gab es noch die Hochspannungsmasten im Bergischen Land. Jetzt gibt es zwar die Windräder, keine Hochspannungsmasten, würde aber Milliarden sparen, wenn wir bei den großen Stromtrassen wieder wechseln würden auf Freileitung.
Warum ist das noch nicht? Weil der Netzausbau ist ja noch nicht so fortgeschritten, wie das eigentlich sein sollte. Was muss dann jetzt passieren, damit das schneller geht, Ihrer Meinung nach? Weil da muss ja jetzt was passieren.
Politischer Wille, aber der jetzige Netzplan.
Ja, der ist ja da.
Ja, aber der muss überarbeitet werden.
Okay.
Der muss überarbeitet werden. Wie gesagt, beliebig lang und detailliert, wie Sie wollen. Fühlt sich ein bisschen an wie Examen gerade. Wir haben jetzt ja die Situation eines Anschlusszwangs. Das heißt, es muss immer, wenn Erneuerbare da ist, ans Netz angeschlossen werden. Selbst wenn sie nicht netzdienlich ist. Das würde ich beenden. Das reduziert auch die Ausbaukosten. Es wird nur noch da ausgebaut, wo man die Energie nutzen kann. Plus Freileitung. Führt insgesamt in der überarbeiteten Netzplanung dazu, dass wir viele Milliarden einsparen. Und das merkt jeder auf seiner Stromrechnung, wo da steht Netzentgelt.
Okay. Sie haben gerade eben die Steuersenkungen angesprochen. Ja. Und Sie haben unter anderem aber auch das leidige Thema der Schuldenbremse angesprochen.
Yes, please.
So, in Ihrem Wahlprogramm steht, alles lässt sich ändern.
Ja.
Schuldenbremse aber nicht.
Ich rate ab.
Okay. Jetzt, also nochmal, ich bin keine Wirtschaftsexpertin.
Wirkt anders.
Es ist ja so, dass wichtige Ökonomen im Land, da gehören die Wirtschaftsweisen zu, da gehört das Institut der deutschen Wirtschaft zu. Die sagen, das muss reformiert werden. Wir müssen so viel investieren in den nächsten Jahren. Diese sprechen nicht von Abschaffung, ne? Die sprechen von Reformieren. Ich frage mich dann, warum sperren sie sich da so vor?
Der Olaf Scholz hat seinen Wahlkampf begonnen damit, dass er eine Reform der Schuldenbremse will. Und gleichzeitig im selben Atemzug hat er gesagt, Mehrwertsteuer auf Lebensmittel reduzieren. Der Millionär und die Rentnerin, die kriegen dann alle ein paar Euro im Monat quasi über die reduzierte Mehrwertsteuer, kostet Milliarden. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Der will die Schuldenbremse also reformieren und auf der anderen Seite Milliarden einfach verteilen wie Kamelle im Karneval.
Aber das sind ja nicht die Ideen, die zum Beispiel das Deutsche Institut,
Klar. Ne? Ja, klar. Ich will nur auf den Zusammenhang hinweisen.
Ja, okay.
Man macht oft gerne Schulden für Investitionen, aber in Wahrheit geht das Geld dann in Wahlgeschenke, die Leute selber zahlen müssen. Und deshalb bin ich da sehr skeptisch. Also als ehemaliger Finanzminister kann ich Ihnen sagen, bei fast einer Billion Euro Staatseinnahmen, bei einer Prioritätensetzung kriegen wir Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung, Sicherheitsbehörden, Bundeswehr und Steuerentlastung hin.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft sagt nein, die Wirtschaftsweisen auch.
Nein, sogar der Frau Grimm als Wirtschaftsweise ist da ausdrücklich auszunehmen, die sagt, sie hat ein Minderheitsvotum gemacht, sie sieht es nicht so.
Selbst der Internationale Währungsfonds hat sich eingeschaltet, hat gesagt, sollte man machen.
Ja, aber die Studien dort haben zwei Nachteile beim IWF. Der erste Nachteil IWF ist, die schauen sich die historischen Investitionsquoten in Deutschland an. Da sind aber die Jahre der schwarzen Null mit drin aus dem letzten Jahrzehnt. Jetzt gegenwärtig haben wir Rekordinvestitionen. Das heißt also, deren Studie betrachtet eine ganz lange Zeit und das, was in jüngerer Zeit passiert ist, übrigens auch dank meiner Tätigkeit, das sehen die nicht. Die haben einen zweiten Nachteil. Die sehen den deutschen Investitionshaushalt insgesamt, unterscheiden aber nicht zwischen staatlichen Ebenen. Unser Problem sind die gemeindlichen Investitionen, weil die Gemeinden so stark unter den Sozialkostensteigerungen leiden und deshalb weniger investieren. Im Bund investieren wir, wie gesagt, sehr viel. Und um den geht es ja bei der Schuldenbremse. Und es gibt ein letztes Argument, dann verschone ich Sie aber auch. Wir haben eine europäische Fiskalregel. Und wenn wir in Deutschland die Schulden machen würden, die sogar manche Wissenschaftler empfehlen, deshalb wundere ich mich manchmal über deren Stellungnahmen, wir würden die europäischen Fiskalregeln brechen. Dann würde die größte Volkswirtschaft die europäischen Regeln brechen. Wie sollten wir dann Frankreich sagen, dass sie die Regeln einhalten sollen?
Aber dazu gibt es zum Beispiel eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Die hat sich genau das angeguckt, hat gesagt, okay, wie können wir es schaffen? Können wir die Schuldenbremse reformieren und gleichzeitig die EU-Regeln einhalten? Und die kommen zu dem Ergebnis, die EU-Regeln lassen Spielraum für eine Reform der Schuldenbremse.
Das möchte ich sehen, wie viel Geld darüber reinkommen soll. Weil wir jetzt schon in der mittelfristigen Finanzplanung, die der Bund hat, an der europäischen Regel kratzen. Also während meiner Zeit als Finanzminister, jetzt im Herbst, mussten wir ja unseren finanzpolitisch-strategischen Plan nach Brüssel geben. Und wir hatten da ein Riesenproblem, weil die jetzigen Ausgabepläne des Bundes, weil wir ja das Sondervermögen für die Bundeswehr haben, das ist zwar außerhalb der Schuldenbremse, zählt aber darauf, und weil wir die Deutsche Bahn mit Eigenkapital ausstatten, geht an der Schuldenbremse vorbei, zählt aber auf die europäischen Regeln ein, haben wir da ein Problem. Das heißt, die Bertelsmann-Leute haben vielleicht, ich kenne die Studie nicht, gerechnet nur den deutschen Bundeshaushalt. Da könnte man sagen, wäre noch Verschuldungsspielraum gegenüber Brüssel drin. Aber wenn man Sondervermögen und Eigenkapital, sogenannte finanzielle Transaktionen dazu nimmt, sieht das leider schon ganz anders aus.
Jetzt war ich nie besonders gut in Mathe. Liebe Grüße an meinen Mathelehrer, der kann das bestätigen. Wenn wir uns jetzt mal die Steuersenkungen angucken, die Sie machen wollen in Ihrem Wahlprogramm. Mhm. Unter anderem der Spitzensteuersatz soll erst ab einem Jahreseinkommen von 96.600 Euro greifen. Da gehen Sie ja weiter als die CDU sogar. Der Grundfreibetrag für alle soll, also nur das Einkommen, das für alle Bürger steuerfrei ist, das soll um mindestens 1.000 Euro steigen.
Finde ich übrigens eine ganz wichtige Botschaft an Menschen, die gerade erst einsteigen in den Arbeitsmarkt, dass die 1.000 Euro verdienen, mehr verdienen können als jetzt, ohne Euro Steuer zu zahlen.
Und dann wollen Sie die Steuerlast von Unternehmen, die soll unter 25% sinken. So. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat sich das angeguckt, die Studie kennen Sie, hat sich angeguckt, hat sich mal so ein bisschen zusammengerechnet. Nicht nur für die FDP, sondern für alle Parteien. Mhm. Ist bei der FDP, was die Kosten für den Staat angeht, nur in Sachen Steuerpläne auf 138 Milliarden Euro gekommen, die das kostet. Dann gibt es aber ja Berechnungen, wie viel wir in den nächsten 10 Jahren investieren sollen. Da geht es um kaputte Straßen, um kaputte Brücken. Wir können hier in NRW da ein Lied von singen. Es geht um Schulen, die irgendwie anfangen zu bröckeln, Wohnungsbau. 600 Milliarden in den nächsten 10 Jahren. Und da ist, das ist eine Untergrenze, ne? Da ist noch nicht mal irgendwie Verteidigung mit drin. 600 Milliarden plus 138 Milliarden Euro Steuerentlastungen. Die Schuldenbremse wollen Sie nicht antasten. Wie soll das funktionieren?
600 Milliarden in den nächsten 10 Jahren an Investitionen, ja. So haben Sie das gerade auch energisch betont. Dann will ich sagen, 12.000 Milliarden Euro Staatseinnahmen in den nächsten 10 Jahren.
Okay, also Sie sagen, das funktioniert.
Nein, ich mache nur die Relation. 600 okay. Milliarden in 10 Jahren hört sich super viel an, ist auch unglaublich viel. Aber wir haben eben auch 12.000 Milliarden, also 12 Billionen ungefähr, geschätzte Einnahmen in den nächsten 10 Jahren. Ich will der Frage nicht ausweichen, sondern ich will Ihnen bestätigen, dass das Programm der FDP sehr ambitioniert ist und auf ein grundlegend anderes Verhältnis auch von Bürger und Staat hinaus will und auch den Staatsapparat deutlich umbauen will. Also ganz konkret, wenn wir eine Wirtschaftswende machen, werden wir mehr Wachstum in Deutschland haben. Und selbst wenn man jetzt nicht überoptimistisch ist, kann man veranschlagen, dass 1 Prozentpunkt mehr Wachstum ungefähr 10 Milliarden Euro Einnahmen pro Jahr ergibt. Und wenn dann im nächsten Jahr wieder, so ähnlich wie der Zins- und Zinseszinseffekt auf einem höheren Niveau, kommt man selbst bei einer, ich sage mal nicht überambitionierten Erwartung dahin, dass wir locker über 70 Milliarden Euro mehr Staatseinnahmen haben im Jahr 2029 als jetzt. Also nur durch Wachstum. Das Zweite ist, unser Staatsapparat kann viel schlanker werden. Also Behörden wie das Umweltbundesamt können aufgeteilt werden auf andere Fachbehörden, spart man viel Geld. Das Dritte, was ich nennen will, sind die grünen Subventionen. Wir sprachen eben schon im Zuge des Klimaschutzes darüber. 2-stelliger Milliarden-Euro-Betrag pro Jahr. Wenn wir Technologien länger nutzen können für Jobs, für Wertschöpfung, für Steuereinnahmen, hat das noch einen zusätzlichen Effekt. Ich kann nicht vermeiden zu sagen, dass der größte Posten im Bundeshaushalt der Sozialetat ist. Und ich habe schon Vorschläge gemacht für eine Bürgergeldreform. Nicht, weil ich jetzt ein böser Mensch bin, sondern weil ich will, dass Menschen eine stärkere Veranlassung haben zu arbeiten. Das spart Geld. Arbeit ist auch Teil unserer Persönlichkeit und strukturiert unseren Alltag. Ist also nicht eine Zumutung, sondern vielleicht auch eine Stärkung der Persönlichkeit. Und die Menschen zahlen Beiträge und Steuern, statt zu empfangen. Mit einem solchen Programm über mehrere Jahre, es ist ja nicht von jetzt auf gleich wie ein Lichtschalter, sondern es ist gedacht, über mehrere Jahre in Schritten ist das umsetzbar. Den ersten Schritt, den man sozusagen im 100-Tage-Programm umsetzen kann, den habe ich noch amtlich aufgeschrieben und berechnet als Finanzminister. Das sogenannte Wirtschaftswendepapier, das kann jeder online lesen, sogar ein Tabellenanhang dahinter, wie welche Maßnahme genau gegenfinanziert ist.
Gut, jetzt ist trotzdem, bleibt im Raum, also unter anderem Michael Hüter, Chef vom Institut der Deutschen Wirtschaft, sagt, das ist mit der Schuldenbremse nicht darstellbar. Sie sagen, das ist es. Lassen wir so stehen. Sie haben gerade das.
Die denken, auch der geschätzte Professor Hüter, denken eben im Status quo. Da hieß immer die Überlegung dahinter, wir haben einen Staat, der bleibt so, wie er ist. Und wenn man Steuern senkt, wo kommt das her? Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass wir massiv an den Staatsapparat rangehen, an die Subventionen rangehen, den Sozialstaat treffsicherer machen und dass wir wirklich uns committen zu einem anderen Wachstumspfad. Warum sind wir immer das G20-Land, das kein Wachstum hat, das Schlusslicht ist? Wir müssen noch den Ehrgeiz haben, wieder vorne mitzuspielen. Und wenn wir das tun, dann ist sogar noch mehr als das finanzierbar.
Sie haben gerade das Bürgergeld angesprochen. Ja. Ich würde ganz gerne mit Ihnen, das ist eine Art Spiel, also ich würde Ihnen gerne 2 Thesen vorlesen und Sie sagen mir, was Sie dazu sagen.
Ja.
Okay. Das Bürgergeld steht für einen Sozialstaat, der Bedürftige auffängt und neue Lebenschancen schafft. Und der Sozialstaat ist so gestrickt, dass jemand mit Arbeit am Ende immer finanziell besser steht als jemand, der nicht arbeitet.
Beim ersten würde ich sagen, die These teile ich deshalb nicht, weil viele das Bürgergeld als eine Form des bedingungslosen Grundeinkommens leider missverstehen. Können wir gerne vertiefen und was zu tun ist. Und das Zweite würde ich sagen, das muss unser Anspruch sein, dass jemand immer deutlich mehr hat, wenn er arbeitet, als wenn er nicht arbeitet. Das ist leider nicht in jeder Fallkonstellation in Deutschland gegeben.
Jetzt sind das beides Sätze, die ich von der FDP habe. Stehen auf der FDP-Homepage zum Bürgergeld, das Sie ja auch mit beschlossen haben.
Sagen Sie kurz das Datum beim ersten Zitat?
Beim ersten Zitat ist es auf jeden Fall vor Januar 23, beim zweiten 10.11.22.
So, und wir haben seitdem Erfahrungen gesammelt mit dem Bürgergeld und seiner Wahrnehmung. Übrigens auch aufgrund der Einbeziehung von Geflüchteten aus der Ukraine in das Bürgergeldsystem. Und wenn man Erfahrungen in der Praxis macht, dann muss es auch möglich sein, zu Veränderungen zu kommen. Übrigens, weil Sie ja so ein bisschen immer Glaubwürdigkeit hier rauskitzeln wollen. Es war der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich, der vor Weihnachten gesagt hat, auch die SPD sieht Änderungsbedarf beim Bürgergeld. Also insofern sind wir nicht allein. Wir müssen Konsequenzen ziehen aus dem, was es an praktischen Erfahrungen gibt. Regelsatz ist zu hoch, Kosten der Unterkunft kann man pauschalieren.
Für alle dann? Also wollen Sie den Regelsatz für alle absenken, also auch für die Leute, die zu Hause sind und ihre Angehörigen pflegen, die nicht arbeiten gehen können?
Der Regelsatz ist ähnlich wie die Rente, basiert ja auf Mathematik. Das ist ein Warenkorb, der gerechnet wird. Und das letzte Mal ist der Warenkorb gerechnet worden mit einer Erwartung von über 10% Inflation. Das kam dann nicht. Und deshalb ist der jetzt, es ist einfach Mathematik. Und mein Herz sagt, man will eigentlich niemandem gerne was wegnehmen. Der Kopf muss sagen, es gibt auch eine Fairness gegenüber denjenigen, die das alles bezahlen müssen. Es muss auch einen Abstand geben zwischen Arbeitseinkommen und Sozialeinkommen. Lohnabstandsgebot nennt man das. Und ganz konkret ist es so, dass das Bürgergeld in diesem Jahr, ich schätze, 24 Euro zu hoch veranschlagt ist, weil wir eine geringere Inflation haben, Gott sei Dank, als sie da ist.
Das heißt, Sie wollen das tatsächlich für alle, also Regelsatz, das heißt auch für die Leute, die eben keine Totalverweigerer sind. Und das ist ja auch ein kleiner Teil.
Moment, Sie sagen jetzt so nebenbei kleiner Teil, das ist auch wieder so wissen wir nicht genau, können wir gleich nochmal besprechen. Ich möchte ein transparentes Verfahren. Wir haben ein von der Verfassung garantiertes sozioökonomisches Existenzminimum. Das wird gewährleistet, muss gewährleistet werden. Aber eben das genau, das muss berechnet werden. Und es ist jetzt überveranschlagt, das Bürgergeld. Es hat zwar zum Jahresanfang eine Nullrunde gegeben, es ist nicht angepasst worden. Aber eigentlich hätte es nach unten angepasst werden müssen, wie übrigens das Asylbewerberleistungsgesetz. Beim Asylbewerberleistungsgesetz gibt es diesen sogenannten Bestandsschutz nicht. Dann haben wir, ich habe schon ausgeführt, Kosten der Unterkunft. Kann man pauschalieren, müsste man pauschalieren. Ich habe noch als Finanzminister als letzten Gesetzentwurf, den das Kabinett auch beschlossen hat mit SPD und Grünen, einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem wir die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll mit den Möglichkeiten der kleinen Staatsanwaltschaft ausstatten wollten, um Arrangements aus Bürgergeld und Schwarzarbeit zu betrachten und dagegen vorzugehen. Die gibt es nämlich auch. Und selbstverständlich gibt es auch Verweigerer, bewährt sind die Pflichtverletzungen. Aber hier brauchen wir stärker einen Automatismus, weil in der Praxis die entsprechenden Sanktionen dort sehr selten eingesetzt werden, seltener als es möglich und auch nötig ist, um die Interessen der Steuerzahler zu verteidigen.
Also ich muss sagen, das ist aber jetzt eine persönliche Empfindung von mir selber. Ich habe so ein bisschen bei der Debatte ums Bürgergeld so ein bisschen das Gefühl, es entsteht irgendwie der Eindruck, dass alle Menschen, die Bürgergeld beziehen, Schmarotzer sind. Und das finde ich irgendwie, das ist nicht richtig. Sie haben das jetzt nicht gesagt, aber Eindruck entsteht in der Debatte und zwar bei allen Parteien, die gerade damit debattieren. Ich frage mich nur, ob der Ansatz, also Sie sagen, jemand, der arbeiten geht, soll das Gefühl haben, dass er mehr hat als jemand, der Bürgergeld hat. Mhm. So. Ist dann der Ansatzpunkt nicht eigentlich der, dass man sagt, es kann nicht sein, dass wir in Deutschland Jobs haben, die ihre eigene Miete nicht zahlen können, dass man arbeiten geht und seinen Lebensunterhalt nicht bewerkstelligen kann? Das kann doch nicht sein. Also ist es nicht besser, da anzusetzen, anstatt zu sagen, wir kürzen beim Bürgergeld, damit das Gefühl der Leute besser ist?
Was machen wir mit den Menschen, die zum Beispiel aus dem Ausland zu uns kommen, die deutsche Sprache nicht beherrschen, eine sehr geringe beruflich verwertbare Qualifikation haben? Wenn man den Menschen sagt, wir müssen im Arbeitsmarkt sicherstellen, dass die komplett ihren Lebensunterhalt bestreiten können und müssen den Mindestlohn so hoch anheben, dass das gelingt, das hätte eine sehr gefährliche Wirkung. Denn oft genug sind es ja Bedarfsgemeinschaften. Du hast also eine Familie mit mehreren Kindern. Und da stellt sich dann die Frage, haben Menschen mehr oder weniger, wenn sie Bürgergeld beziehen? Der Single, der für sich alleine lebt, der hat mehr, wenn er arbeitet, als der Bürgergeldempfänger, der Single ist. Es ist immer die Frage der Bedarfsgemeinschaft. Und da stellt eine Familie schon auch mit einem mittleren Einkommen, eine erarbeitet Teilzeit, die der andere Vollzeit, 2, 3 Kinder, die stellen in Großstädten sehr schnell fest, dass sie gegenüber dem Bürgergeld gar keinen anderen Lebensstandard haben, weil bei den anderen ja auch die Miete und die Nebenkosten mit übernommen werden.
Das ist ein gutes Stichwort, weil auf den Punkt, ich muss leider ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja. Ich könnte jetzt noch 1000 Stunden darüber weiter diskutieren. Aber Ihnen Sie sprechen den Wohnraum an und da haben uns sehr viele Hörerfragen erreicht. Gerade hier in Nordrhein-Westfalen können wir da ein Lied von singen. Die Mieten sind extrem teuer. Und aber nicht nur die Mieten, es geht auch um Eigentum. Und da hat uns eine Frage erreicht, nämlich diese hier.
Ich bin Christina, Mutter einer kleinen Tochter. Und ich würde gerne meine Frage an Christian Lindner stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, was er dafür tut, dass sich Familien ein Eigenheim wieder leisten können. Wir selber suchen jetzt seit 2 Jahren nach einem Haus oder einer Wohnung. Aber wir werden nicht fündig, weil es einfach zu teuer ist. Früher ist es so gewesen, dass man sich so etwas mit einem Gehalt leisten konnte. Heute kommen wir mit 2 guten Gehältern nicht mehr hin.
Ja, also ich habe volles Verständnis und volle Sympathie für Christina. Das Eigenheim, das ist für viele ein Traum, ist übrigens auch eine ganz starke Stütze der eigenen Altersversorgung, wenn man im Alter jetzt keine Angst haben muss vor einer steigenden Miete. Was kann man tun? Ich meine, wir müssen bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag für die selbstgenutzte Immobilie vorsehen. Denn viele, vielleicht auch Christina und ihre Familie, sparen. Dann will man eine Wohnung oder ein Haus kaufen und dann muss man erst einmal an den Finanzminister, ich sag mal, tausende Euro überweisen, bevor man danach überhaupt mit der Sparkasse, der Volksbank oder der Bank über die Hypothek sprechen kann, die dann wiederum sagt, Moment mal, hast ja kein Eigenkapital, du kriegst keine Finanzierung. Und deshalb, ich würde die Grunderwerbsteuer gerne mit einem Freibetrag ausstatten. Jetzt komme ich wieder auf meine frühere Tätigkeit als Finanzminister zu sprechen. Den entsprechenden Gesetzentwurf, den habe ich auch in der Schublade gehabt. Er ist allerdings, wenn ich das so ganz vorsichtig sagen darf, bei SPD und Grünen nicht so auf Wohlgefallen gestoßen und auch nicht bei den Ländern, die im Bundesrat zustimmen müssten. Denn die Grunderwerbsteuer ist ja eine Ländersteuer. Ich glaube, den Widerstand hätte man überwinden können, kann man auch überwinden, wenn der Bund das wirklich will. Mit Rot-Grün wollte er es nicht, da war es mein Projekt. Aber das würde ich gern wieder aufnehmen.
Jetzt geht es ja nicht nur um Kaufen, sondern Deutschland ist auch eine Mietnation. Regina Becker zum Beispiel fragt, welche konkreten Maßnahmen planen Sie, um die Wohnungssituation zu verbessern? Und da ist auch noch eine anonyme Frage reingegangen, schlägt in die gleiche Kerbe. Was wollen Sie unternehmen, um bezahlbare Mieten zu ermöglichen? In manchen Städten kann man sich die Miete nicht mehr leisten.
Ist so. Wir haben Gott sei Dank ein Wohngeld, das da ja dann auch hilft, die Miete zu zahlen, wenn das Einkommen nicht reicht.
Gut, aber wenn die Wohnung nicht da ist, also wenn es den Wohnraum nicht gibt, dann bringt uns das auch nicht weiter. Ne?
Ja, haben Sie völlig recht. Ich wollte nur das noch ergänzen, dass es das gibt. Wenn das Angebot knapp ist, steigen die Kosten, in dem Fall die Mieten. Also ist das Beste, was man tun kann, das Angebot auszuweiten, also zu bauen. Was heißt bauen konkret? Es muss viel leichter und schneller werden, Bestandsgebäude aufzustocken. Zu schauen, wo sind Baulücken, wo man neu bauen kann. Wir werden nicht drum rumkommen, auch neue Stadtteile auszuweisen, also Flächen bereitzustellen, wo dann auch neu gebaut werden kann. Die Baustandards sind in Deutschland enorm teuer geworden. Das betrifft ja auch die, die Eigentum haben wollen. Du kannst im Grunde gar nicht mehr günstig bauen, weil Lärmschutz, Brandschutz, Energieeffizienz und so weiter und so fort die Standards so hochgetrieben haben, viel höher als anderswo in Europa, dass der Quadratmeterpreis Miete oder Eigentum so hoch ist. Ich glaube, wir müssen an allen Punkten gleichzeitig arbeiten, um günstiger, schneller mehr zu bauen, um durch mehr Angebot die Preise zu reduzieren.
Jetzt wollte die Ampel das Jahr 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen, ist nicht passiert. Es klingt so einfach, wenn Sie das sagen. Warum ist es nicht passiert?
Er gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist der ganz starke Zinsanstieg. Die Europäische Zentralbank hat ja massiv die Zinsen erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Da sind viele Bauprojekte aus der Kurve geflogen, die auf einem anderen Zinsniveau kalkuliert waren. Das war also etwas, was nicht beeinflussbar war. Auf der anderen Seite, ich will nicht immer so auf andere zeigen, aber vielleicht mal so. Wie wäre es, wir würden die ganzen Baustandards vereinfachen, statt immer nur erhöhen? Das wäre mein Vorschlag jetzt. Weil das andere Modell mit den Subventionen für sozialen Wohnungsbau, legen wir Milliarden hin, das hat nicht funktioniert, dieses Modell, wie es die letzten Jahre gemacht worden ist. Vielleicht jetzt andersrum, radikale Reduzierung, radikal hört sich so revolutionär an. Spürbar deutliche Reduzierung der Baustandards, weil vor 10 Jahren waren die Häuser auch schon okay. Die waren auch nicht ganz schlecht. Deshalb vielleicht diese typisch deutschen Überstandards, überall noch ein Goldplättchen dran, reduzieren auf das, was bezahlbar ist.
Wir müssen auf das Thema Migration kommen.
Ja.
Friedrich Merz schlägt vor, Straftätern mit doppelter Staatsbürgerschaft in speziellen Fällen die deutsche zu entziehen. Wie finden Sie das?
Halte ich für problematisch. Und Deshalb glaube ich, dass das eine Symbolforderung ist. Andere Dinge sind viel wichtiger. Europäischer Grenzschutz, Drittstaatenregelung bei Asyl, Verabredungen mit Ländern wie Afghanistan und später baldmöglichst Syrien, um Leute abzuschieben. Das ist so eine Symbolforderung. Das betrifft dann ganz, ganz, ganz wenige Leute und ist auch rechtsstaatlich mit sehr, sehr hohen Hürden versehen. Also das erhitzt den Stammtisch, löst kein Problem.
Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung werden 400.000 Fachkräfte pro Jahr aus dem Ausland gebraucht. Also wir brauchen Migration ja auch. Wie können wir die denn zukunftsorientiert gestalten?
Mhm. Wir müssen die Hürden reduzieren für die Einwanderung nach Deutschland, also weniger bürokratisch machen. Da sind wir schon einige Schritte nach vorne gekommen mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Also insofern, wir suchen dann aus, wenn wir einladen in den Arbeitsmarkt. Wir müssen übrigens auch weiterhin solidarisch sein mit Menschen, die in Not sind. Wogegen ich mich wende, ist irreguläre Migration, die hauptsächlich auf unseren Sozialstaat zielt. Wir legen uns die Karten mal offen hin. Wir sind für Talente und fleißige Leute nicht attraktiv. Deutschland ist kein attraktives Land. Warum sind wir kein attraktives Land? Die Leute, die was im Leben erreichen wollen, schauen auf Deutschland und stellen fest, super hohe Steuern und Sozialabgaben, woanders ist es günstiger. Die schauen nach Deutschland und stellen fest, hier gibt es eine rechtspopulistische Partei, die bei über 20% steht. Bin ich da eigentlich sicher, wenn ich eine andere ethnische oder religiöse oder kulturelle Herkunft habe? Komisch, problematisch. Dann haben wir noch Deutsch. Das ist eine Sprachbarriere. Ich war in Ghana, in Accra, in der Hochschule, super ausgebildete Leute und habe im Hörsaal gefragt, wer hätte denn Interesse, in Deutschland mal zu arbeiten? Glauben Sie, da haben sich viele Hände gehoben? Sind viele Hände gehoben worden? Nö, weil die sagen dann, ach ja, die Argumente, die ich gerade genannt habe, in Verbindung damit, unsere Muttersprache in Ghana ist Englisch. Warum sollen wir denn nach Deutschland gehen? Müssen wir eine ganz neue Sprache lernen? Das heißt, wir sind gar nicht so attraktiv. Wir müssen wieder attraktiv werden, damit Leute, die was im Leben erreichen wollen, das in Deutschland tun wollen. Gegenwärtig kommen die, ich sag mal, attraktiv finden, wie unser Sozialstaat aufgebaut ist. Also keine Klischees, aber da gibt es schon einen gewissen Magnetismus. Und das andere, die Leistungsträger, da ist genau andersrum. Ich habe das Gefühl, viele junge Menschen erwägen eher unser Land zu verlassen, als hier eine Karriere anzustreben. Geschweige denn, dass andere zu uns kämen. Also wir müssen viel ändern.
Thema Wirtschaft und Ukraine. Vielleicht, dass Sie in zwei Sätzen sagen, was muss in der Wirtschaft passieren, damit Deutschland wieder wettbewerbsfähig ist?
Wir müssen Bürokratie abbauen, Steuern senken, Klima- und Energiepolitik rational machen und Anreize dafür geben, dass Menschen auch ein Stück mehr arbeiten wollen, dadurch, dass es sich lohnt, beispielsweise durch die Steuerfreiheit des Überstundenzuschlags oder dass wir ungewollte Teilzeit überwinden, indem wir das Kinderbetreuungsangebot verbessern. Das ist ja für viele ein Problem.
300.000 Kita-Betreuungsplätze fehlen. Wir haben Fachkräftemangel im Kita-Bereich.
So, und das sind dann oft gut qualifizierte junge Frauen und Männer, wo dann einer von den beiden sagt, ich muss, weil die Kita-Situation so schlecht ist, zurückstecken. Und das ist nicht nur individuell für die Leute schlecht, sondern ist auch für unser Land, für die Volkswirtschaft, für die Wirtschaft schlecht, weil die Leute könnten ja und sollten ja einen Beitrag leisten.
Ja gut, aber diese ganze Kita-Politik, das ist ja etwas, es gibt ja keine Partei in Deutschland, die sagt, nee, Kita finde ich scheiße. So, alle finden das irgendwie gut, aber irgendwie passiert nichts. Also wir haben trotzdem Fachkräfte, also es passiert nicht viel und nicht genug. So, wir haben Fachkräftemangel, es müssen neue Einrichtungen gebaut werden. Warum passiert da so wenig?
Also speziell in Nordrhein-Westfalen gab es in den vergangenen Jahren schon ein paar ganz gute Initiativen. Also die frühere schwarz-gelbe Regierung mit dem Kita-Minister Stamp hat da sehr viel gemacht. Übrigens waren das meine politischen Anfänge auch. Also zwischen 2000 und 2009 habe ich Kindergartenpolitik, also Kinder-Jugend-Familienpolitik im Landtag NRW gemacht. Also das ist so mein erstes großes politisches Thema gewesen über die vielen Jahre. Also da hat sich schon was getan, aber wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Also Flexibilität, auch schon für sehr, sehr kleine Kinder Plätze anzubieten. Atypische Betreuungszeiten, also nicht um 16 Uhr zumachen, Tür abschließen von innen und wenn dann Vater, Mutter eine halbe Stunde verspätet kommt, schlechtes Gewissen machen oder so. Da kann noch sehr viel mehr passieren. Was tun? Der Bund muss sich weiter beteiligen an der Finanzierung der Qualitätsentwicklung und des Platzausbaus.
Die Bundesregierung, die kann ja auch diskutieren, ohne dass sie dabei sind, diskutieren gerade darüber, ob man die Ukraine-Hilfe nochmal um ein paar Milliarden, um drei erweitern soll. In welchem Umfang müssen wir die Ukraine Ihrer Sicht finanziell unterstützen? Und in welchem Umfang generell?
Wir müssen als Europäische Union und als liberale Demokratien, ich beziehe also da Japan, USA, Kanada, Großbritannien mit ein, wir müssen die Ukraine so lange unterstützen, wie es erforderlich ist. Deren Durchhaltefähigkeit muss größer sein als die Bösartigkeit, die von Putins Krieg ausgeht. Da geht es auch um Frieden und Freiheit bei uns. Denn wenn der Versuch gelingt, politische Grenzen mit militärischer Gewalt zu verschieben, werden andere folgen. Die machen das dann auch. Dann werden Polen und die Tschechen, baltische Staaten, die nordischen Staaten in Europa, die werden sich fragen, wenn wir mal von Putin erpresst und unter Druck gesetzt werden, werden wir dann fallen gelassen? Also wir müssen alles tun, damit die Ukraine dann dereinst zu einem Zeitpunkt, den nur sie selber entscheiden kann, die Bedingungen beschreiben kann, unter denen Waffenstillstand und Frieden möglich ist. Aber es ist deren Sache, das zu tun, weil die sind das überfallene Land und die müssen deshalb auch die Entscheidung treffen. Sie haben viele Opfer zu beklagen. Unter welchen Bedingungen ist es dann möglich, mit einem Aggressor einen Waffenstillstand zu schließen oder wieder zu Frieden zu kommen? Das muss deren Entscheidung sein. Und bis dahin unterstützen wir die.
Das heißt, Sie sagen, weitere Hilfen, die 3 Milliarden würden Sie unterstützen?
Ich wäre dafür, ich war auch schon letztes
Jahr. Und Taurus auch?
Ja, ich wäre letztes Jahr schon für die 3 Milliarden gewesen. Es ist vorgeschoben, wenn Herr Scholz sagt, man müsse die Schuldenbremse dafür aufheben, das wäre verfassungswidrig.
Naja, er sagt ja eigentlich, man muss es finanzieren können, das ist das, was Sie auch gesagt haben.
Ja, aber man kann es finanzieren und er will es mit der Schuldenbremse machen. Da gibt es ein Gutachten jetzt aktuell, das wäre verfassungswidrig gewesen und wäre auch jetzt verfassungswidrig. Im Grunde geht es Herrn Scholz um eins. Er will gerne als Retter der Rentnerinnen und Rentner auftreten, indem man nämlich so ein Entweder-Oder aufmacht. Entweder Ukraine oder Rentenkürzung. Und ich sag's mal offen, das ist schäbig. Rentenkürzungen gibt's nicht. Niemand will die Renten kürzen. Und man kann die Hilfe für die Ukraine darstellen, ohne jetzt Einschnitte am sozialen Netz vorzunehmen, wie Herr Scholz Glauben machen will. Und das sehen die CDU so, die Grünen sehen das so, ich sehe das so. Das ist vielleicht ein Beleg dafür, dass da was dran ist.
Und Taurus liefern?
Ich bin für die Lieferung von Taurus, war ich im Übrigen auch immer, und zwar unter einer Bedingung. Man sagt der Ukraine, ihr dürft dieses Waffensystem einsetzen, um den russischen Nachschub an die Front zu unterbrechen. Ihr dürft Taurus nicht einsetzen, um tief in Russland eskalativ Angriffe vorzutragen. Man kann den Ukrainerinnen und Ukrainern vertrauen, dass die sich an solche Bedingungen halten. Wenn man sich nicht verlassen könnte auf eine Regierung, dann würde man ja sowieso die Frage stellen, warum unterstützen wir sie? Man kann sich auf sie verlassen, sie halten sich daran, wenn man so etwas sagt.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich eine kleine Schnellfragerunde. 11 Fragen. Betonung liegt auf Schnellfragerunde. Okay. Das heißt, Sie führen den Satz bitte zu Ende, den ich Ihnen vorlese. Okay. Deutschland braucht Migration, weil
wir eine alternde Gesellschaft sind, die diese Migration allerdings steuern muss nach ihren eigenen Interessen.
Strom und Heizung werden für uns alle bezahlbar bleiben, weil
wir uns von Ideologien lösen, Technologieoffenheit zeigen und nicht mehr die deutschen überzogenen Klimaziele anstreben, sondern die europäischen.
Damit unsere Kinder auch morgen noch in einem gesunden Wald spazieren gehen können,
müssen wir eine Waldpolitik machen, die Aufforstung verbindet mit Erneuerung des Baumbestandes. Also andere Arten werden in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten heimisch werden und wir werden auch die Waldbrandgefahren durch einen Umbau des Waldes reduzieren müssen. Oh, da waren jetzt Semikolon dabei, sorry.
Damit Wohnungen in Zukunft bezahlbar bleiben,
müssen wir einfach mehr davon schneller bauen mit Standards, die vor wenigen Jahren noch okay waren.
Damit alle Kinder in Deutschland gleichermaßen gut lernen können,
brauchen wir eine Fortsetzung des Startchancenprogramms, das gerade in die Schulen, wo es besondere Aufgaben, soziale Aufgaben gegeben hat, viel mehr Geld reingegeben hat.
Damit wir in Zukunft zuverlässig von A nach B kommen,
müssen wir alle Verkehrswege modernisieren, von der Bahn über die Straße, und dürfen auch den Flugverkehr nicht ganz vergessen.
Damit es auch morgen noch Jobs gibt, von denen man leben kann,
muss die Wirtschaft insgesamt wieder erfolgreich werden, durch mehr Wachstum, mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr Offenheit für Einfallsreichtum der Menschen.
Die Kriminalität auf unseren Straßen wird sinken, weil
wir die Sicherheitsbehörden spürbar ertüchtigen müssen, denn da ist zwar manches schon passiert, aber die Sicherheitslage hat sich doch so deutlich verändert, dass dies nicht ausreicht.
Damit wir in Deutschland sicher leben können und keinen Krieg erleben müssen,
müssen wir uns verteidigen können, denn Abschreckung ist notwendig.
Dass der Krieg in der Ukraine bald endet,
wünsche ich den Menschen dort.
Damit ich nachts gut schlafen kann.
Damit ich nachts gut schlafen kann, bin ich tagsüber sehr aktiv, treibe Sport und versuche tagsüber die Sorgen so zu lösen, dass ich sie nicht mit ins Bett nehmen muss.
Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass Sie Papa werden. Werden Sie auch Windeln wechseln und haben Sie es schon geübt?
Sicher werde ich das. Das ist doch großartig. Ich freue mich auch auf
großartig? Ich frage Sie in einem Jahr nochmal.
Ja, ich habe eine Ahnung, was Sie meinen als zweifacher Patenonkel. Aber dennoch, also das ist das größte Glück.
Zum Abschluss würde ich Sie bitten, sich selbst nochmal vorzustellen. Und zwar sagen wir mal in so ein, zwei Sätzen, vielleicht mit einem kleinen Fakt, den die Leute vielleicht noch nicht so über Sie wissen.
Mein Name ist Christian Lindner. Ich bin 46 Jahre alt, bin aufgewachsen in Wermelskirchen. Und mein erster Berufswunsch war, ich wollte Bauer werden.
Bauer?
Bauer.
Was für ein Bauer?
Landwirt.
Irgendeiner.
Ja, also
Kühe,
da war ich vier.
Raps.
Da war ich vier. Nein, entgegen anderslautender Gerüchte bin ich total extrem naturverbunden, bin viel im Wald und Wiese und Feld unterwegs, schon als Kind bis heute. Und deshalb, ja, damals war der erste Berufswunsch Bauer. So habe ich das mit vier gesagt.
Christian Lindner wollte eigentlich mal Bauer werden. Mhm. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.